SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Die Grossbank Credit Suisse bestätigt Beschattung Nummer 2. Konzernchef Thiam wusste auch da von nichts. Erstmals seit 10 Jahren wurden in der Schweiz weniger Leute gezählt, die Sozialhilfe beziehen. Letztes Jahr waren es insgesamt 273.000 Menschen, 5.600 weniger als im Vorjahr. Afghanistan hat auch ein Drogenproblem. Doch wer die Drogensucht loswerden will, findet einzig Laila Haidari und ihre Entzugsstation. Die Rendezvous-Reportage über Bemutterung und eiskalte Duschen bei uns. Und im Westen Berns, wo der Ausländeranteil besonders groß ist, steht seit 5 Jahren das Haus der Religionen. Und seitdem passiert dort so einiges Positives, was das gegenseitige Verständnis betrifft. Unser vorweihnachtliches Tagesgespräch um 1 bei uns. Ein Rendezvous am Mittag mit Simon Loy. Guten Tag. Nun also hat es die Credit Suisse selber bestätigt. Ja, es habe in diesem Jahr eine weitere Beschattung gegeben. Nicht nur der Topmanager Khan sei observiert worden vor seinem Wechsel zu UBS, sondern auch der damalige CS-Personalchef Peter Görke. Das zeige ein neuer Untersuchungsbericht, den die Bank zusammen mit der Anwaltskanzlei Homburger erstellt hat. Sind es also 2 Überwachungen und nicht bloß eine, nicht bloß ein isoliertes Ereignis, wie dem CS-Präsident Drohner im Oktober noch gesagt hat. Jan Baumann von der SRF-Wirtschaftsredaktion. Warum weiß man es denn jetzt plötzlich besser, genau?
Ja, weil die Spezialisten der Anwaltskanzlei Homburger nachgebohrt haben. Wichtige Akteure wurden erneut befragt. Dabei kam heraus, Pierre-Olivier Bouet hat gelogen. Nun war Bouet bis vor kurzem eine der wichtigsten Figuren in der Konzernleitung der CS und er war es, der vor Iqbal Khan bereits den damaligen Personalchef Peter Görke hatte überwachen lassen. Und so wie es jetzt aussieht, soll Bouet das vor all seinen Vorgesetzten verheimlicht haben, also auch vor Konzernchef Thiam. Für sein unrühmliches Verhalten erhält er nun die fristlose Kündigung. Im Oktober musste er schon den Posten des operativen Leiters räumen.
Die Bank bleibt ja dabei. Bouets Chefs, also Thiam und Rohner, hätten nichts gewusst von diesen Beschattungen. Ist das für Sie plausibel, Jan Baumann?
Ja, mit viel gutem Willen kann man sich das zumindest vorstellen. Auf jeden Fall fehlen bisher Beweise dafür, dass die Konzernleitung und der Verwaltungsrat im Bilde waren über diese Bespitzelungen innerhalb des Managements. Natürlich wirft das unweigerlich die Frage auf, wissen die obersten Verantwortlichen der CS genug darüber, was in ihrer Bank passiert? Und Bankpräsident Urs Rohner und Konzernchef Thiam machen diesbezüglich, ich glaube, das kann man sagen, keine gute Figur. Das ist peinlich, aber für Machtmenschen wie Rohner und Thiam ist das noch kein Grund, das Handtuch zu werfen.
Eben, das heißt, die beiden, die bleiben vorläufig an der Spitze der CS.
Ja, momentan sieht es danach aus, aber die Untersuchungen der Affäre, die gehen ja noch weiter. Auch die Finanzmarktaufsicht FINMA hat sich eingeschaltet, also aufgepasst, Fortsetzung folgt, würde ich sagen.
Eben, führt mich eigentlich zur Schlussfrage, kommt da noch mehr, wenn man noch genauer hinschaut?
Ja, erstaunen würde das wohl niemanden nach all dem, was bisher geschah. Vielleicht ist diese Affäre ein Signal dafür, dass die CS vielleicht auch andere Banken am Zürcher Paradeplatz ihre Unternehmenskultur verbessern sollten. Diese Beschattungen zeigen meiner Meinung nach zumindest, aktuell herrscht bei der zweitgrößten Schweizer Bank der CS ein Klima des Misstrauens, was wohl auch kaum förderlich ist für den Erfolg des Unternehmens.
Das waren Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Jan Baumann. Nun Nachrichten des Tages, Valerie Wacker.
Seit der Einführung von beschleunigten Asylverfahren reisen deutlich mehr Asylsuchende freiwillig aus der Schweiz aus. Das sagt Mario Gattiker, der Staatssekretär für Migration der Neuen Zürcher Zeitung. Die freiwilligen Ausreisen hätten um fast 40% zugenommen. Asylsuchende würden einen negativen Entscheid unter anderem deshalb eher akzeptieren als früher, weil sie von Beginn weg einen Rechtsvertreter hätten, der sie über ihre Chancen informiere. Die beschleunigten Asylverfahren sind seit März in Kraft. Mit dem Thema Asyl im weiteren Sinn hat auch eine neue Warnung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu tun. Wegen der Luftangriffe in Nordsyrien befänden sich mehr als 80.000 Menschen auf dem Weg zur türkischen Grenze, sagt Erdogan. Dies werde nicht nur die Türkei, sondern alle europäischen Länder zu spüren bekommen, insbesondere Griechenland. Die syrische Armee hatte Ende April mit Unterstützung Russlands eine Offensive im Nordwesten Syriens gestartet. In Saudi-Arabien sind im Mordfall Khashoggi Urteile gefallen. 5 Personen wurden zum Tod verurteilt, 3 weitere zu langjährigen Haftstrafen. Der Prozess hatte mehrere Monate gedauert und war nicht öffentlich. Der regierungskritische Journalist Jamal Khashoggi war vor gut einem Jahr im saudischen Konsulat in Istanbul von einem saudischen Spezialkommando ermordet worden. Ausländische Geheimdienste gehen davon aus, dass Kronprinz Mohammed bin Salman den Mord angeordnet hatte. Mutmaßlich israelische Raketen haben in der Nähe der syrischen Hauptstadt Damaskus 3 Menschen getötet. Bei den Todesopfern soll es sich um iranische Staatsbürger handeln, teilt die oppositionsnahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Israel hat sich zum mutmaßlichen Angriff nicht geäußert. Die israelische Luftwaffe hat in der Vergangenheit mehrfach Ziele in Syrien angegriffen. Israel will verhindern, dass Iran in Syrien an Einfluss gewinnt. Die Situation vor den Galapagos-Inseln ist unter Kontrolle, wie die ecuadorianische Umweltbehörde meldet. Um ein gesunkenes Schiff, aus dem Diesel ausgetreten ist, seien Sperren errichtet worden. Die Behörden haben zuvor den Notstand ausgerufen, weil ein Schiff mit knapp 2500 Litern Diesel gesunken war. Die Galapagos-Inseln gehören wegen der weltweit einmaligen Artenvielfalt zum Weltnaturerbe der UNESCO. Ein Flug von Zürich nach Miami wurde abgebrochen, weil alle 7 Toiletten außer Betrieb genommen werden mussten. An Bord des Swiss-Flugzeuges letzten Freitag befanden sich 236 Passagiere. Grund für die Schließung der Toiletten war ein technischer Defekt. Die Piloten entschieden sich für die Umkehr nach Zürich. Die betroffenen Passagiere hätten Miami schließlich mit 8 Stunden Verspätung erreicht, so ein Swiss-Sprecher. Das Wetter. Am Nachmittag geht es meist stark bewölkt weiter. Immer wieder fällt Regen oder oberhalb von 800 bis 1100 Metern Schnee. Mit starkem Südwestwind erreichen die Temperaturen 7 bis 9 Grad. Morgen fällt immer wieder Regen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1500 und 1800 Metern. Am Abend wird es von Westen her trocken. Es bleibt windig bei 9 Grad. Im Mittel- und Südtessin ist es mit Nordwind am Nachmittag ziemlich sonnig. Morgen scheint nur noch zeitweise die Sonne bei 11 Grad.
Sie hören das Rendezvous am Mittag. Zum ersten Mal seit 10 Jahren ist die Zahl der Sozialhilfebezüger in der Schweiz gesunken. Dies zeigt die Auswertung des Bundesamtes für Statistik für das Jahr 2018. Diese Zahlen wurden heute veröffentlicht. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl ging die Sozialhilfequote um 0,1 Prozentpunkte zurück auf 3,2%. Andrea Jacki.
Es sei erfreulich, dass der Trend erstmals seit 10 Jahren gebrochen sei, sagt Markus Kaufmann, Geschäftsführer der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe SKOS. Aber der Rückgang sei minim.
Weiterhin ist es in etwa die gleich hohe Zahl von unterstützten Personen und die Problematiken, die wir in der Schweiz kennen, werden auch in Zukunft nicht verschwinden.
Aber auch bei den absoluten Zahlen der Sozialhilfeempfänger gab es einen Rückgang. 2018 erhielten 5.600 Personen weniger Sozialhilfe als 2017. Das ist eine Abnahme um 2%. Am stärksten zeigte sich der Rückgang bei verheirateten Personen und Jungen zwischen 18 und 25 Jahren. Anders sieht es bei den Älteren aus. So waren 2018 in der Gruppe der 56- bis 64-Jährigen sogar 2,4% mehr Menschen auf Sozialhilfe angewiesen als im Vorjahr. Ein Trend, der seit einigen Jahren anhalte, so Markus Kaufmann.
Dafür braucht es Gegenmaßnahmen. Da sind wir froh, wenn die Politik reagiert.
Kaufmann denkt dabei an die Überbrückungsleistungen bis zur AHV, die ältere Arbeitnehmer vor der Sozialhilfe bewahren sollen. Die größten Risiken, von Sozialhilfe abhängig zu werden, sind 2018 gleich geblieben wie früher. Am meisten gefährdet sind Kinder und Jugendliche, Ausländer, Geschiedene und Menschen ohne Berufsbildung.
12.40 Uhr hier gleich Breckle-Britt. Breckle-Britt, mal schauen, ob die Nationalbank plötzlich zum Goldesel für die Kantone wird. Und danach bei uns. Mieterschutzinitiativen, auf dem Papier oft konkret und klar, bei der Umsetzung dann etwas schwieriger. Weihnachtssterne, schön weihnachtlich, aber teilweise ganz schön unfair. Und Drogenentzug in Afghanistan, eine eiskalte Dusche gegen die Höllenqualen. Die Reportage kurz vor eins bei uns. Frohe Kunde für die Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren Land auf und Land ab. Die Schweizerische Nationalbank SNB dürfte Anfang nächstes Jahr bekannt geben, dass sie insgesamt 2 Milliarden Franken an Bund und Kantone ausschütten werde. Gewinnausschüttung. Das ist der höchstmögliche Betrag, das haben der Bund und die SNB mal so abgemacht. Aus den 2 Milliarden könnten allerdings künftig trotzdem mehr werden. Das jedenfalls sagt der oberste Finanzverwalter des Bundes im Beitrag von Gaudenz Wacker.
1 Milliarde Franken schüttet die Nationalbank üblicherweise pro Jahr an Bund und Kantone aus, wenn die Reserve dafür da ist. Ist sie größer als 20 Milliarden, fließen sogar bis zu 2 Milliarden. So steht es in einer Vereinbarung von Bund und Nationalbank. Die Vereinbarung gilt noch bis Ende nächstes Jahr. Abgeschlossen wurde sie vor 3 Jahren. Schon damals lag die Reserve für Ausschüttungen bei stattlichen 27 Milliarden und aktuell bereits bei 45 Milliarden. Beim Bund sagt daher der Direktor der Finanzverwaltung Serge Geyar zu Radio SRF:
Die Ausschüttungsreserve ist heute hoch. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Gewinne der Nationalbank sehr stark schwanken können.
Möglich sind hohe Gewinne, aber auch hohe Verluste im zweistelligen Milliardenbereich. Dann schrumpft die Reserve schnell wieder weg.
Aber insgesamt besteht ein erhebliches Gewinnpotenzial mit dieser langen Bilanz.
Finanzverwalter Geyar legt den Fokus also auf weitere Gewinne, weil die Nationalbank auf hohen Bergen von Fremdwährungen sitzt. Just unter diesen Vorzeichen diskutieren nun Bund, Kantone und Nationalbank ab nächstem Jahr wieder, wie viel Geld die Nationalbank in Zukunft ausschüttet. Klar ist, die prallvolle Reserve weckt vor den Verhandlungen Appetit auf mehr. Geyar sagt es so:
Es ist gut möglich, dass in den Verhandlungen über die nächste Ausschüttung die SNB in der Lage sein wird, etwas mehr auszuschütten. Es spricht aber vieles dafür, an einer stetigen Ausschüttungspolitik festzuhalten und eine allfällige Erhöhung in kleinen Schritten vorzunehmen, zumindest so lange, wie die Unsicherheit so hoch bleibt.
Übt da Bundesfinanzverwalter Geyar bereits sanften Druck aus für mehr Geld von der Nationalbank? Nein, sagt Geyar, es handelt sich bloß um eine Feststellung angesichts der aktuellen Lage. Wie viel mehr fließen könnte, das möchte Geyar nicht quantifizieren. Dafür nennt CVP-Ständerat Peter Häcklin eine Zahl. Er ist als Präsident der Finanzkommission einer der gewichtigsten Finanzpolitiker unter der Bundeshauskuppel. Häcklin betont, angesichts der unsicheren Lage sei große Vorsicht angezeigt.
Das heißt für mich, dass man über eine Erhöhung wohl diskutieren, sprechen kann, aber nicht, dass das substanziell viel mehr sein soll. Jetzt ist es ja 1 plus 1 Milliarde, dass man vielleicht sagt, ja 2 Milliarden plus etwas und sonst sich doch eher zurückhaltend bewegt.
Damit gäbe es 1 Milliarde mehr für Bund und Kantone, wenn die Reserve dafür da ist. Ähnlich äußert sich der Zuger SVP-Finanzdirektor Heinz Tändler.
Wenn Sie von 1 Milliarde sprechen, dann kann man darüber diskutieren. Aber ich glaube, dann hat man die Grenze erreicht. Da sage ich einfach, Hände weg von der Zentralbank. Und da haben die Kantone diesbezüglich eine doch gewichtige Verantwortung.
Tändler will also verhindern, dass die Nationalbank zum Goldesel wird. Wobei der Zuger Finanzdirektor in seinem Kanton fürs nächste Jahr einen Rekordüberschuss budgetiert hat. Und die Nationalbank selber? Präsident Thomas Jordan sagte unlängst in der Samstagsrundschau von Radio SRF nur, eine Gewinnausschüttung in vernünftigen Dimensionen wie heute sei problemlos möglich. Konkreter wurde er nicht. Die Verhandlungen für die Ausschüttungsrunde ab 2022 beginnen in etwa 1 Jahr.
Gaudenz Wacker hat berichtet. Am 9. Februar stimmt die Schweizer Bevölkerung über eine Volksinitiative ab, die günstigen Wohnraum für Mieterinnen und Mieter schaffen und erhalten will. Erfahrungen mit Mieterschutzbestimmungen in der Verfassung hat der Kanton Basel-Stadt. Dort wurden vor anderthalb Jahren an einem Abstimmungssonntag gleich 4 Initiativen angenommen, die teilweise deutlich weiter gehen als nun die eidgenössische Initiative. Dort in Basel zeigt sich jedoch, diese Verfassungsbestimmungen sind nicht so einfach umzusetzen. Patrick Künzle.
Seit dem Ja der Basler Stimmbevölkerung zu den Mieterschutzinitiativen steht in der Kantonsverfassung, Zitat, «Der Kanton fördert den Erhalt bestehenden bezahlbaren Wohnraums». Die Idee dahinter, der Kanton soll künftig den Mietzins von Wohnungen kontrollieren, um zu verhindern, dass Vermieter die Wohnungen einzig wegen der Rendite sanieren und dass sie ihren Mietern deswegen kündigen. Das Problem ist jedoch, der Verfassungstext ist schwammig. Das macht die Umsetzung der Initiative schwierig. Lukas Ott hat als Leiter der Basler Stadtentwicklung einen Vorschlag für die Umsetzung erarbeitet.
Tatsächlich spricht die Verfassungsinitiative vom bestehenden bezahlbaren Wohnraum, der geschützt werden soll, eine Forderung, die nicht weiter präzisiert wird. Und deshalb hat der Regierungsrat dann entschieden, die bestehende preisgünstigere Hälfte des gesamten Mietwohnungsbestandes als preiswert und schützenswert zu bezeichnen.
Geht es also nach der Regierung und dem zuständigen Departement, so soll künftig für die günstigere Hälfte der Wohnungen in Basel gelten, Mietzinserhöhungen und Sanierungen sind nur noch möglich, wenn der Kanton sie absegnet. Dieser Vorschlag liegt seit einem Jahr auf dem Tisch. Seither ist das Kantonsparlament am Zug. Es muss entscheiden, ob es mit dem Gesetzesvorschlag einverstanden ist. Doch in den zuständigen Kommissionen des Parlaments streitet man seit Monaten über die Definition von bezahlbarem Wohnraum. Den linken Parteien reicht es nicht, wenn bloß die Hälfte aller Wohnungen der staatlichen Kontrolle unterworfen sind. So sagt Beat Leuthard, Kantonsparlamentarier der Linkspartei Basta und Geschäftsführer des Mieterverbandes,
gerade die der Mittelstand, die es eigentlich an der Urne wollten, die bleiben ungeschützt. Das kann nicht richtig sein. Es kann nicht sein, dass sämtliche Massenkündigungen, die wir kennen, weiterhin stattfinden können ohne jegliche Bewilligungspflicht.
Der Mieterverband möchte, dass künftig alle Wohnungen von privaten und staatlichen Besitzern einer Bewilligungspflicht unterworfen sind. Ausgenommen soll bloß der gemeinnützige Wohnungsbau sein. In allen Preissegmenten müsse Spekulation mit Wohnraum verhindert werden, so die Argumentation. Dagegen wiederum laufen die Bürgerlichen Sturm. Sie argumentieren, in der Verfassung stehe, dass die bezahlbaren Wohnungen geschützt werden sollen. Es könne nicht sein, dass nun alle Wohnungen als bezahlbar definiert würden. Andreas Zappala, FDP-Parlamentarier und Geschäftsführer des Hauseigentümerverbandes, findet, es sei nicht sinnvoll, auch teure Wohnungen einer Mietzinskontrolle zu unterwerfen.
Wir müssen auch Leute in der Stadt haben, die zum Steuersubstrat beitragen. Das sind vor allem Leute, die sich einen teuren Wohnraum leisten möchten.
Die Vorstellungen, wie die Mieterschutzinitiative umgesetzt werden soll, gehen also weit auseinander. Der Mieterverband droht bereits mit einem Referendum, falls das Kantonsparlament ein Gesetz verabschiedet, das nicht seinen Vorstellungen entspricht. Der Basler Stadtentwickler Lukas Ott sagt, man könne aus den Diskussionen in Basel eine Lehre ziehen für künftige Mieterschutzinitiativen.
Wenn man für die Mieterinnen und Mieter eine rasche Lösung umsetzen möchte, dann müsste man eine möglichst konkrete Forderung und auch eine austarierte Forderung an die Urne bringen.
In Basel ist das nicht gelungen und darum dürften die Diskussionen darüber, wie die Mieterschutzinitiativen umzusetzen sind, noch etliche Monate andauern.
Ja, und was hat der Basler Stadtentwickler Lukas Ott soeben gesagt? Je konkreter Initiativtexte formuliert seien, umso einfacher sei es, daraus ein Gesetz zu machen. Daniel Hofer hat Inlandredaktorin Christine Wanner gefragt, ob das der Fall sei bei der Initiative für mehr bezahlbaren Wohnraum, über die wir am 9. Februar abstimmen.
Konkreter ist sie. Die Initiative will ja den gemeinnützigen Wohnungsbau fördern. Der macht heute in der Schweiz knapp 4% aus und er soll laut Initiative auf 10% aller neuen Wohnungen steigen. Aber auch bei dieser Initiative müssen die Details im Gesetz verankert und also noch konkretisiert werden.
Welche Instrumente schlagen denn die Initianten vor, um Wohnraum günstiger zu machen?
Sie möchten zum Beispiel ein Vorkaufsrecht für Gemeinden und Kantone, wenn also der Bund oder bundesnahe Unternehmen Land verkaufen. Außerdem will sie verhindern, dass Energiesanierungen zu teurerem Wohnraum führen. Und hier klingt es sehr ähnlich wie in Basel, wo ja bei Sanierungen eine Mietzinskontrolle dafür sorgen soll, dass die Mietpreise nicht in die Höhe schießen.
Wir haben es eben am Beispiel Basel gehört. Die Umsetzung gestaltet sich schwierig. Was sind denn aus Ihrer Sicht die umstrittenen Punkte bei der nationalen Initiative?
Das Anliegen selbst wird sogar von Gegnerinnen und Gegner als sympathisch bezeichnet, jedoch nicht für nötig befunden. Es gäbe derzeit genügend Wohnraum. Viele neue Wohnungen seien auf den Markt gekommen. Der Anteil von 10% an gemeinnützigem Wohnbau sei schlicht zu viel. Ferner argumentieren die Gegnerinnen und Gegner, dass es in gewissen Regionen praktisch keine gemeinnützigen Wohnungen gäbe, dass die Nachfrage hier auch nicht bestehe. Und als weiteres Gegenargument bringen sie, dass Energiesanierungen so gebremst würden, ein Widerspruch eigentlich zur Energiestrategie des Bundes.
Kann man also zusammenfassend sagen, weil es vor allem in den Städten zu wenige günstige Wohnungen hat, haben Initiativen, die genau das verlangen, vor allem auch in den Zentren Chancen?
Das ist richtig. Das zeigt auch der Blick auf lokale Abstimmungen der vergangenen Jahre, sei es Basel, Bern oder Zürich. Zürich hat den höchsten Anteil an gemeinnützigen Wohnungen, fast ein Viertel in Zürich haben gemeinnützige Träger. Zürich möchte aber das noch erhöhen auf einen Drittel. Auch Genf möchte längerfristig auf 20% kommen. Was in Genf interessant ist, hier hat eine Mietzinskontrolle bei Sanierungen von Wohnungen, die hat in Genf dazu geführt, dass eben Wohnungen nicht mehr saniert werden, dass die einfach eigentlich dem Verfallpreis gegeben werden. Das ist eine spannende Beobachtung, was Basel anbelangt, aber eben auch was die nationale Abstimmung anbelangt.
Sagt Inlandredaktorin Christine Wanner. Eine Zimmerpflanze, die das große Fest bereits im Namen trägt, die kann fast nicht anders als ein Renner sein zur Weihnachtszeit. Klar, die Rede ist vom Weihnachtsstern. Sein Anfang liegt meist in Afrika, dort werden viele Stecklinge gesetzt und gezogen. Weihnachtssterne gibt es seit einigen Jahren auch als Fairtrade-Produkte. Für die bezahlt man dann auch mehr im Laden und das wiederum soll auch den Feldarbeitern in Afrika zugutekommen. Für ein besseres Leben. Nur, was heißt ein besseres Leben? Lucia Theiler hat beim Betreiber einer Stecklingsfarm in Uganda nachgefragt und erfahren, besser ist bei weitem noch nicht gut genug.
Der Holländer Olaf Bönders hat einen Traum. Er möchte seinen rund 2.500 Angestellten auf der Blumenfarm Wagagai in Uganda Löhne zahlen, die weit über dem Durchschnitt liegen, sogenannte Living Wages.
I hope in a few years we'll be able to pay a living wage. That is the absolute dream.
Living Wages, das sind Löhne, die höher sind als die üblichen Fairtrade-Löhne. Es sind Monatslöhne, die etwas Reserve einkalkulieren, sei es zum Sparen oder um ein Haus zu kaufen. In Zahlen heißt das, pro Monat würde eine Arbeiterin oder ein Arbeiter umgerechnet etwa 150 Franken verdienen. Etwa doppelt so viel, wie ein Arbeiter momentan unter Fairtrade-Bedingungen erhält und etwa fünfmal so viel, wie in Uganda durchschnittlich auf den Feldern bezahlt wird. Auf dem Papier sei das eine einfache Rechnung, sagt Olaf Bönders. Die meisten Leute, denen er von seinem Traum erzähle, stellten ihm denn auch eine einfache Frage.
And I'll answer one question which a lot of people ask me when I talk about this. They say, Olaf, why don't you just pay that?
Olaf, warum zahlst du das nicht einfach? Weil das Geschäft eben auch mit Fairtrade-Pflanzen profitabel sein müsse, antwortet Olaf Bönders dann. Würde er diese Living Wage selbst bezahlen, wäre er bald bankrott.
But if I would pay that 150 Euro per month, I would close down tomorrow because I would go bankrupt, because the profitability can never pay for that difference.
Mehr aus der eigenen Tasche bezahlen geht also nicht. Darum hat Olaf Bönders einen Verbündeten gefunden, den Importeur. Er bezahlt pro Steckling umgerechnet etwa 11 Rappen, fast das Doppelte als eigentlich vorgesehen. Mit dem zusätzlichen Geld kann Olaf Bönders schon mal den untersten Einkommensklassen einen zusätzlichen Lohn bezahlen, ca. 35 Franken. Damit alle Arbeiterinnen und Arbeiter profitierten, müsste Bönders aber viel mehr Stecklinge verkaufen. Bisher tragen nämlich nur 2% der Stecklinge das Label Fairtrade. Alle anderen werden ohne die Fairtrade-Prämie aus Uganda exportiert. Wie aber den Absatz steigern bei Produkten, die teurer sind als andere? Darüber zerbricht sich momentan auch Melanie Dürr den Kopf. Sie ist bei der Stiftung Max Havelaar, welche das Fairtrade-Label vergibt, zuständig für Pflanzen.
Also das Projekt allgemein für Lohnverbesserungen ist ganz, ganz zentral für Fairtrade. Wir möchten die Löhne hin zu Living Wage verbessern.
Im Wege stehen da aber unter anderem auch die Mindestlöhne in Uganda, die viel tiefer sind als Fairtrade-Löhne. Die Anreize für die billige Produktion sind zu groß. Olaf Bönders hofft darum, dass die Billigkonkurrenz umdenkt. Ein frommer Wunsch, wie er selbst eingesteht. Doch Verbesserungen erhofft er sich auch durch die Zusammenarbeit mit den Zertifizierungsstellen wie eben Max Havelaar. Denn dort werden die Erkenntnisse aus Uganda gesammelt und auf andere Produktegruppen übertragen. Was sich bei welchen Produkten ändern muss und wo wer wie viel am Preis schrauben könnte, sei noch nicht klar, sagt Melanie Dürr.
Wie viel das ist pro Produktgruppe, das ist sehr unterschiedlich. Dafür braucht es noch einige Analysen, die wir machen müssen, wo wir dann genau wissen werden, was der fehlende Betrag ist und wo wir den wie dazuschlagen können.
Entscheiden über den Preis müssen letztlich aber Handel und Konsumentinnen und Konsumenten. Und so hofft Olaf Bönders, dass seine Botschaft gehört wird und das nicht nur vor Weihnachten. Weihnachtssterne blühen nämlich auch dann noch, wenn die feierliche Stimmung längst aus dem Wohnzimmer verschwunden ist.
Ja, und wo eins noch diese Geschichte da. Das größte Exportprodukt Afghanistans ist Opium, genau. 90% des Opiums im Umlauf auf der ganzen Welt kommt von dort. Kein Wunder sind auch viele Menschen in Afghanistan drogenabhängig. Genaue Statistiken gibt es aber nicht. Es gibt auch keine Auffangzentren oder Behandlungsstationen im Land. Es gibt aber eine Frau, die sich den Drogenabhängigen in Kabul angenommen hat. Laila Haidari heißt sie. Sie hat in Kabul ihre eigene, wenn auch etwas rustikale Anlaufstelle für Drogenabhängige geschaffen. Südasien-Korrespondent Thomas Gutersohn hat sie fürs Rendezvous in Kabul getroffen.
Laila Haidari sitzt hinter dem Steuer ihres alten Toyota Corolla. Sie fährt durch die verstopften Straßen von Kabul und flucht dabei nicht schlecht. Manchmal sage sie schon wüste Worte, doch das müsse man, um überhaupt ernst genommen zu werden im Verkehrschaos von Kabul. Sie selbst versuche sich an die Regeln zu halten, sagt sie. Der Fahrstil der 40-Jährigen zeugt von anderem. Haidari ist auf dem Weg in das Rehabilitationszentrum für Drogenabhängige, das sie vor bald 10 Jahren aufgebaut hat. Auf der Pulesochta-Brücke, die über den fast ausgetrockneten Kabul-Fluss führt, macht sie Halt. Die Brücke ist ein bekannter Ort für Drogenabhängige. Hier nimmt Laila Haidari regelmäßig Männer mit, die von den Drogen loskommen wollen. Viele sind es nicht. 5 im Monat, sagt Laila Haidari. Denn die Kapazitäten in ihrem Zentrum sind begrenzt. 20 Drogenabhängige betreut Laila Haidari zurzeit in ihrer Entzugsklinik. Alles Männer. Sie sitzen im Innenhof auf Plastikstühlen oder schauen fern im Keller, wo auch ihre Pritschen liegen. Zigaretten sind erlaubt, sonst aber nichts. Die Männer sind kurz geschoren und tragen blaue Spitalgewänder. Die Haarstoppel geben an, wie lange jeder einzelne Patient schon hier ist. Denn bei Ankunft werden die Männer kahl geschoren, die verlausten Kleider verbrannt. Der Kopf des 25-jährigen Abdul Khalid ist noch recht kahl. Er ist erst seit einer Woche hier. Zuvor war auch er unter der Brücke und nahm Heroin. Laila Haidari habe ihn von dort weggenommen. Dafür sei er ihr unendlich dankbar, denn niemand sonst kümmere sich um die Menschen unter der Brücke. Für Abdul Khalid ist Laila Haidari so etwas wie eine zweite Mutter. Die Entzugsstation heißt denn auch Mother Trust Organization. Doch viel mehr als bemuttern kann Laila Haidari ihre Patienten nicht. Denn sie hat keine Ausbildung als Pflegerin und kein Geld für Medikamente. Als Mittel gegen die Schmerzen des Entzugs dient eiskaltes Wasser. Eine kalte Dusche sei so gut wie jedes Schmerzmittel, sagt die hemdsärmelige Haidari. Ohnehin sei die eigentliche Behandlung weniger eine medizinische, sondern vielmehr eine psychologische. Denn in ihrem Innenhof könnten die Männer über ihre Sucht reden und Erfahrungen austauschen mit jenen, die schon länger clean sind. Sie arbeiten als freiwillige Helfer, wie der Bruder von Laila Haidari, Hakim. Vor 10 Jahren war er der erste Patient von Laila Haidari. Sie sei damals aus dem Exil nach Afghanistan zurückgekehrt, um ihn von seiner Drogensucht zu befreien. Hakim Haidaris Abhängigkeit war der Grund, warum sich seine Schwester überhaupt dem Thema angenommen hat und begann, den anderen Menschen unter der Pulesochta-Brücke zu helfen. In Afghanistan könne man nicht einfach warten, bis andere Menschen zu Hilfe eilen. Hier müsse man sich selbst helfen. Laila Haidari tut das ihre, um genau das zu ändern.
Die Reportage von Thomas Gutersohn. Und damit ist es 13 Uhr vorbei. Wenn Buddhisten und Hindus, Muslime und Christen unter dem gleichen Dach beten, dann sind wir in Bern, im Haus der Religionen. Ganze 8 Glaubensgemeinschaften treten dort in einen Dialog und lernen voneinander. Was sie lernen und was möglicherweise nicht, ist gleich unser Tagesgespräch im ersten und vierten nach den Mittagsschlagzeilen. Valerie Wacker.
Die Credit Suisse hat nicht nur eines, sondern 2 Konzernleitungsmitglieder heimlich überwachen lassen. Das hat die Bank heute bestätigt. Der für die Überwachung Verantwortliche habe die fristlose Kündigung erhalten. Die Anzahl jener Menschen, die in der Schweiz wirtschaftliche Sozialhilfe beziehen, ist 2018 zum ersten Mal seit 10 Jahren zurückgegangen, um 5.600 auf gut 270.000 Personen. Seit der Einführung des beschleunigten Asylverfahrens im März reisen mehr Asylsuchende freiwillig aus der Schweiz aus. Die Zahl habe um fast 40% zugenommen, sagt der Staatssekretär für Migration in der NZZ.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.